Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sind auf der CeBIT und dieses ist eine Sondersendung, die erste Sondersendung von der CeBIT, die Folge 93 und ungerade, und deshalb fange ich an. Und mit mir im Studio ist außer Anja Arp auch noch Wolfgang Rudolf. Herzlich willkommen.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu Hause, Messe ist so, wie sie immer ist, stressig, laut, nervig, schlechte Luft, aber auf der anderen Seite, man muss irgendwo doch ein bisschen am Puls der Zeit bleiben, und die CeBIT ist ja nun mal der Puls der Zeit überhaupt. Und das, was ich heute hier so gesehen habe, also hier in der Halle, wo wir sind, da ging die Messe heute Morgen, als sie anfing, wirklich richtig los. Das war letztes Jahr viel träger. Auf der anderen Seite höre ich von anderen Hallen, da ist es gar nicht mehr so.
Ja, wir sind in der Halle 6, H12, wieder bei G-Data, falls einer vorbeikommen will. Ab und zu gehen wir hier aus dieser dunklen Ecke auch mal raus und haben ja jeden Tag auch eine Bühnenshow von 11 Uhr bis halb 12.
Und von 12 Uhr bis halb 1 fliegt hier die Drohne. Ja. Die haben wir mitgebracht, organisiert. Das ist von Firma Microdrones. Die hatten wir auch schon in der Sendung von NRW TV. Die ist jeden Tag hier zu bestaunen. Also wenn jemand hier sein sollte, das muss er sich unbedingt ansehen. Nicht nur uns, sondern auch die Drohne.
Ja. Also im Jahre 2008 ist es, soweit ich weiß, die 22. CeBIT. Ja. Wir haben alle CeBITs mitgemacht. Wir haben alle CeBITs erlebt. Als es losging, haben wir noch diskutiert, brauchen wir denn überhaupt so eine Messe? Denn vorher war ja die CeBIT eigentlich nur die Halle 1.
Das war Bestandteil der Industriemesse, die heute ausgegliedert ist. Und in der Halle 1 hat man die ganzen Computerkram-Leute da zusammengestopft.
Bürotechnik.
Hat gesagt, geht da in die Halle 1. Ja. Daher kommt ja auch der Name. Und diese Halle 1, die eigentlich der Ursprung der CeBIT war, die ist dieses Jahr zu.
Ist dieses Jahr zu, so ist es eben.
Und die Aussteller, die da drin waren, in beiden Etagen, die sind jetzt verteilt hier auf die Messe, und dennoch ist nicht mehr los in den Hallen.
So, und auch was an Neuigkeiten da ist, wir könnten das mal schnell abhaken. Also man spricht davon, dass sie nun Blu-ray gewonnen hat gegen HD.
Ist nicht neu.
Ist nicht neu und ist auch mit einer Meldung eigentlich getan, die schon vor 14 Tagen da war.
Ja, noch länger.
Ja. Was haben wir noch alles? Dass alles digital wird, haben wir eigentlich auch schon hinter uns gebracht. Ich habe bisher noch nichts umwerfend Neues gesehen.
Ich habe auch noch nichts gesehen, das ich noch nicht gesehen habe. Nee, also neu in der Sache so nicht. Es ist bei mir da die Diskussion hochgekommen, jetzt heißt das plötzlich Green-PC.
Ja.
Also man spricht da mit irgendwelchen merkwürdigen ausländischen Begriffen, wirft man um sich, um das alte Thema stromsparende Computer mal wieder neu an das Tageslicht zu bringen.
Ich meine, es wäre vor 10 Jahren gewesen, als wir über dasselbe Thema gesprochen haben. Und dabei übrig ist geblieben bei einigen BIOS, wenn ich die aufblitzen lasse, dass da irgendwie da was mit Pollution steht und irgendwie was mit Ökostar.
Ja, irgend so eine Sache.
So irgendwas. Damals war es wie heute, dass man gesagt hat, mein Gott, diese Computer laufen immer häufiger 24 Stunden am Tag und sie sind irgendwo, sie gehen auf den Zähler des Hauses und sie sind Stromfresser. Damals waren es auch schon einige Kraftwerke, die nur für die Computer arbeiten
müssen. Ja, die Industrie weiß heute, wenn sie einen Computer anschafft, dass sie nochmal die Hälfte der Anschaffungskosten für die Abschreibungsdauer drauflegen muss, rein für die Stromkosten.
Und ich glaube, wenn man ein bisschen vernünftig ist, damals war auch in der Diskussion, brauchen wir überhaupt einen Bildschirmschoner? Oder sollten wir lieber den Monitor schwarz lassen?
Ja, der Bildschirmschoner, das war ja eigentlich der Bildschirmschoner.
Der schonte aber den Monitor, damit kein Punkt sich einbrennen kann.
Ja, der hat den ausgeschaltet. Und dann flitzen plötzlich irgendwelche Sachen da drüber. Und dann waren es komplexe Bilder oder Aquarien. Und das schont ja nun nicht mehr so wirklich. Ja. Also die Sache, die hat sich ja selbst ad absurdum geführt.
So, und was ist denn jetzt diese Energiesparung? Was ist denn der Green Computer?
Weiß ich nicht. Jeder hat eine andere Meinung dazu.
Also ich habe hier, so einen kleinen Vaio vor mir liegen. Den habe ich mir auch deshalb gekauft, weil er einen Prozessor drin hat, einen Duo-Core-Prozessor drin hat, der mir 7 Stunden gibt.
Betriebsdauer.
Betriebsdauer kann ich jetzt mit dem Laptop arbeiten. Das heißt, dieser kleine Akku, den du hier siehst, ich weiß nicht, wie viel Watt er aufnimmt, aber der kann nicht sehr viel aufnehmen bei 7 Stunden Betriebsdauer und vollem.
Ich habe mein Taschenmesser dabei. Sollen wir das Ding mal auseinanderbauen?
Nö, dafür ist er zu klein.
Habe ich mir gedacht, ja.
Okay, ist das ein Weg hin zum Energiesparen?
Ein Notebook ist sicherlich ein Weg zum Energiesparen. Wir müssen ja wissen, dass viele Dinge notwendig sind dafür. Also einmal Netzteile sind manchmal wirkliche Energieräuber, die 50% der Energie selbst brauchen. Es gibt Netzteile mit Wirkungsgraden bis über 90%. Das ist eine vernünftige Geschichte.
Habe ich heute Morgen gehört, man sollte darauf achten, dass die Netzteile plus 80 wären.
Ja, ob die so alt werden, ja. Die meinen damit wahrscheinlich, dass sie mindestens 80% Effizienz haben, Wirkungsgrad haben. Ja, dann die Festplatten. Festplatten laufen in der Regel immer.
Immer.
Ja. Bei Notebooks werden die Festplatten nach einer gewissen einstellbaren Zeit heruntergefahren. Das führt natürlich zur Einsparung. Das sollte man vielleicht auch an dem Computer, der im Büro steht oder der zu Hause steht, wenn da lange nicht auf die Festplatte zugegriffen wird, eine halbe Stunde oder was, dann ist der Benutzer eben eingeschlafen oder weggelaufen und dann kann man die ja runterfahren. Und so gibt es verschiedene Maßnahmen, die man machen könnte. Genauso auch den Monitor wirklich im Standby herunterfahren und nicht bunte Fischlein darüber fliegen lassen.
Was könnten wir noch machen?
Diese Grafikkarten, die sicherlich für Spieler sehr, sehr wichtig sind. Aber manchmal hat man auch diese Wahnsinnsdinger da, die 250 Watt aufnehmen in einem normalen Heim-PC, weil der Händler geschickt war und hat das Ding mitverkauft. Das muss ja wirklich nicht sein. Also die Grafikkarte, die Funktionen für ganz normale Textverarbeitung und ähnliche Sachen habe ich noch auf jedem Board drauf. Brauche ich keine extra Grafikkarte, die nur wirklich Energie verbrät.
Sonst noch was?
Ich halte es für aberwitzig, dass man die Prozessoren so hoch taktet. Wenn man die Prozessoren mit der Hälfte der Taktfrequenz laufen lässt, dann brauchen sie nur ein Viertel der Leistung.
Brauchen sie keinen Ventilator?
Ja, wenn ich weniger Leistung und alles, was der Rechner aufnimmt, wird ja letztendlich in Wärme umgesetzt. Bis auf ganz wenige Sachen, die als Licht daraus kommen, damit wir was sehen können. Der Rest ist alles Wärme oder Krach. Aber dafür braucht man nicht viel Leistung, um Krach zu machen. Das sieht man ja an vielen Menschen, die sich so verhalten.
Krach ist auch hier auf der Cebit.
Ja.
Also mir ist wirklich auch im Vorfeld der Betrachtung der Pressemitteilung eigentlich nur Marginäres eingefallen und habe ich gesehen und gehört. Ist das eine Messe ohne Höhepunkte? Ist es eigentlich vorbei mit dem
Computer?
Weiß
ich nicht. Also am ersten Tag kann ich da nichts dazu sagen. Ich muss erstmal jetzt die Messe Perpetus erfahren und mal sehen, was ist da, was tut sich da, was bekommt man da so mit. Im Vorfeld gab es für mich keine Highlights.
Ja, und so wird es wahrscheinlich auch irgendwie bleiben. So, aber wir haben in der Sendung, haben wir doch schon einige Highlights, so glauben wir, die, gut zu Cebit passen.
Ja gut, Cebit hat ja immer etwas mit IT zu tun, mit Computertechnik, mit Sicherheit. Denn wenn man einen Computer einsetzt und im Internet surft, dann hat man mit Sicherheit zu tun. Und wenn man einen Computer einsetzt, dann kann man möglicherweise auch angegriffen werden und ausspioniert werden. Und das ist eins der Themen. Da hat es ja ein Urteil gegeben. Und Patelun hat zugesagt, dass er zu uns hier auf die CeBIT dann in den Stand kommt, nachdem Karlsruhe gerichtet hat.
Genau, und das hören wir uns jetzt an.
Da ist etwas passiert, was mich irgendwo gefreut hat, was mir auch so ein bisschen Vertrauen zurückgegeben hat in unseren Rechtsstaat, in die Unabhängigkeit unserer Gerichte. Und zwar das Urteil gegen die Online-Durchsuchungen, muss man jetzt schon sagen. Bei uns im Studio hier bei Gedata auf der Messe, auf der CeBIT in Hannover, ist Patelun. Ich begrüße dich ganz herzlich. Du hast es dir nicht nehmen lassen, als Mitkläger nach Karlsruhe zu fahren und das Urteil dort mit eigenen Augen zu hören und eigenen Ohren zu hören und eigenen Augen zu lesen.
Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ich bin nicht der Mitkläger, ich habe es finanziert quasi. Also wir haben Spenden gesammelt dafür, dass das Bettina Winsemann zusammen mit Frederik Roggan das eben durchbringen konnte. Ich war sehr glücklich, stand draußen. Ich hatte dann das Paper in der Hand, während es drinnen gelesen wurde. Wir haben dann draußen versucht zu kapieren, was wollen uns die Juristen da sagen, und stellte eben fest, Mensch, wir haben einen Riesenerfolg. Es ist halt Wir hätten schon gefeiert, wenn wir nur die Hälfte durchbekommen hätten von dem, was wir eigentlich wollten. Und jetzt ist es ein Dreiviertel, was wir durchbekommen haben. Ein neues Grundrecht zu generieren, das ist natürlich unglaublich. Und ja, da ist der Pulsschlag schon hochgegangen.
Also alle Zeichen deuteten ja darauf hin, dass ihr gewinnen würdet. Denn allgemein, die Stimmung war ja wirklich dagegen. Hatten die Richter auch schon von Anfang an ganz klar gemacht. Aber was ist denn das so für ein Gefühl, wirklich Geschichte geschrieben haben? Rechtsgeschichte habt ihr geschrieben?
Das kann ich mir gar nicht so genau vorstellen, weil ich sehe, wie viel trotzdem noch zu tun ist. Also dieses eine Urteil ist zwar ganz toll, aber ich sehe, was da noch ist. Da sind die Mautdaten, die Gesundheitskarte. Also ich sag mal, allein dieser ganze Müll, der in den Köpfen von Leuten ist, die Sicherheit und Überwachung verwechseln und uns Überwachungs verkaufen und aber Sicherheit immer dazu sagen. Das alles, was da rauszuräumen ist. Aber
sagt nicht einer von diesen Leuten, wer das anders sieht als ich, der ist verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes? So ist sein Ausspruch.
Bezieht sich das auf Schäuble? Den ja, Ausspruch kenne ich jetzt nicht.
Ich kenne jetzt das. Doch, ich habe den schriftlich.
Ah ja, okay. Also wir waren ja schon erstaunt, dass er unserer Verfassungsbeschwerde Gröfatz nannte und damit ihr ein Wort gegeben hat. Aber das mag sein, aber ich glaube nicht, dass wir, also und die 34.451 Mitbeschwerdeführer verrückt sind, sondern ich muss schon sagen, es rufen ja manchmal Leute bei mir an, die rufen an, haben ein Problem, weil ein Chip implantiert ist oder sie irgendwo eine Gefahr sehen und dann, das sind die Leute, die labern einen Knopf in die Backe. Und dann sage ich immer als erstes, bevor wir jetzt lange reden, machen Sie bitte Folgendes, gehen Sie zu einem Psychologen, zu einem Therapeuten, lassen Sie sich bestätigen, dass Sie nicht paranoid sind, damit wir beide sicher sein können, dass wir auf der richtigen Grundlage miteinander über den Sachinhalt sprechen können. Das würde ich auch gern Herrn Schäuble empfehlen.
Da schließe ich mich an.
Der hat ja nun ganz anders dieses Gesetz interpretiert, denn er hat anschließend sofort gesagt, jetzt werde ich das bundesweit einsetzen. Was wird er denn da einsetzen? Was kann ich dann eigentlich mit diesem, wann kann ich denn online überwachen? Wenn der Staat zusammengebrochen ist oder wann?
Naja, Herr Schäuble und sein Ministerium, die üben sich ja schon die ganze Zeit in Euphemismen. Allein, dass Überwachungstechnik Sicherheitstechnik genannt wird, ist ein Punkt. Und die haben natürlich auch im Vorfeld geübt, was sie dann sagen werden, weil ja klar war, dass das Urteil nicht gut für sie ausgehen wird. Klar, es wird jetzt ein BKA-Gesetz gemacht. Das ist auch sicherlich sehr diskussionswürdig. Was da alles rein soll, ist unglaublich. Dieser gesamte Katalog und die Online-Durchsuchung ist da, ich sage jetzt mal, im BKA-Gesetz das geringste Übel, weil die nicht mehr wirklich einsetzbar ist. Weil, ich sag mal so, die Online-Durchsuchung für Geheimdienste als Vorfeldermittlung funktioniert halt nicht, weil man sie nur bei besonders schweren
Bedrohungen, für Menschenleben oder Gefahr für den Staat
verwenden darf. Aber wenn die festgestellt wird, dann ist nicht mehr der Geheimdienst zuständig, sondern die Polizei. Ne? Ja. Und für die gibt es aber ich könnte mir kein denkbares Szenario vorstellen, wo bei unmittelbarer Gefahr noch ein Programmierer hinkommt und ein Programm macht, was heimlich auf den Computer geht. Also alle Leute, die sich mit Computertechnik auskennen, wissen, das ist einfach nicht möglich. Und insofern ist das nicht die große Gefahr. Aber die anderen Sachen, die da reingeschrieben werden sollen, das ist sicherlich eine Sache, wo wir auch weiter auf die Straße gehen müssen. Die Vorratsdatenspeicherung wird wahrscheinlich auch abgeschmettert werden beim Bundesverfassungsgericht. Aber trotzdem müssen wir auch als Bevölkerung zeigen, dass wir das gar nicht wollen, statt immer nur zu schweigen. Zumindest haben wir jetzt gesehen, man kann was ändern. Also ich muss mal sagen, hier Fürwood als ein winziger Verein oder eine Bettina Winsemann-Twister, die aus dem Heise-Forum bekannt ist, die dann einfach sagt, ich mach was. Und oder eben ein Anwalt, der sich eben hinsetzt und einen ordentlichen Schriftsatz schreibt. Man kann tatsächlich Geschichte schreiben, man kann was verändern, auch als wenige Leute, wenn man sich gegenseitig entsprechend unterstützt.
Und vor allen Dingen ist es weniger geworden, das habe ich gespürt, dass die Leute sagen, ist mir doch egal, die sollen doch machen, was sie wollen damit. Mhm. Mir ist es doch ganz egal, die können mich ruhig überwachen, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist weniger geworden.
Ja, ich glaube, dieser viktimologische Effekt, dass die Opfer, also die das ja spüren, dass das eine Bedrohung ist, aber gar nicht sehen, dass andere auch das so sehen, die versuchen sich dann immer klarzumachen, warum es ja nicht schlimm ist. Aber in dem Moment, wo sie merken, da gibt es auch andere, die das schrecklich finden, und das sind auch ganz vernünftige Leute, die das schrecklich finden, dann hört dieser Effekt auf, dann wollen die Opfer nicht mehr Opfer sein, sondern ganz normale Menschen aufrecht gehen. Und dann wird auch eben der Protest sich Bahn brechen. Und ich glaube, da werden wir dieses Jahr in Deutschland noch ganz viel erleben.
Gut, also der Bundestrojaner ist ja quasi gestorben. Aus verschiedenen Krankheiten ist er gestorben. Einmal, weil er gar nicht lebensfähig war. Das war eine, sagen wir mal, Spinnerei von Leuten, die gar nicht in der Lage waren zu begreifen, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich fordern. Weiterhin darf es nicht sein. Wir hatten ja in NRW schon vorauseilend ein Gesetz, welches das erlaubt hat, obwohl, wie das Urteil jetzt gesagt hat, das gar nicht möglich ist. Dieses Urteil gilt ja allgemein, richtet sich gezielt jetzt erstmal gegen NRW und jetzt wird es neue Gesetze geben. Jetzt ist die Frage, du hast es eben schon angedeutet, dass da ein Horrorkabinett eigentlich als Vorlage dient für das neue Gesetz. Was geschieht denn dann? Ist es denn denkbar, dass die jetzt wieder solche Geschütze auffahren und wieder versuchen, so ganz gezielt auf unsere persönlichen Rechte zuzugreifen und sie zu schmälern?
Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufmachen, aber ich sag mal, um es mit ganz einfachen Worten zu sagen. Da gibt es böse Menschen, die vielleicht selber davon überzeugt sind, dass sie was Gutes planen, aber tatsächlich, was sie planen, ist böse. Sie wollen Menschen in einen Überwachungsstaat bringen. Das heißt, da muss es dann die anderen, die sich als gut empfinden und das nicht mitmachen wollen, muss auch ganz klar Protest artikuliert werden. Dieser Protest wiederum stützt dann entsprechende auch politische Strömungen. Also ich sag mal, rein strategisch muss die SPD überzeugt werden davon, dass das Koalieren mit diesen schwarzen, bösen Menschen nicht geht, dass das nicht vom Volk gewollt ist, damit sich die Mehrheiten verändern im Land. So werden eigentlich Gesetze gemacht, so ist Politik. Das muss hergestellt werden.
Ja gut, aber jetzt sprichst du die SPD an. Wenn ich an Chili denke, dann wird mir auch schwarz.
Naja, ich saß jetzt gestern in einem kleinen Treffen mit den Grünen zusammen und da habe ich dann auch schon gesagt, also vergesst nicht, was ihr da getrieben hat und angerichtet hat. Natürlich versuchen sie sich das auch schön zu reden, aber das ist natürlich kein Fakt. Allerdings sehe ich auch, dass an vielen Stellen, es gibt die Linke, es gibt auch die FDP noch, die ich im Moment in dem Bürgerrechtsspektrum sehe, die jetzt, wo ich jetzt einfach mich nicht mal nach hinten denke, sondern nach vorne und sehe, dass eben aus verschiedenen Gründen die auch sich jetzt dieses Themas befleißigen und das mit in die Sache reinbringen. Ich vergesse auch nicht, dass das Gesetz in NRW zum Online-Trojaner auch einen FDP-Minister eingebracht hat. Klar, Politik ist seltsam. Josef Beuys hat gesagt, Demokratie ist lustig und dementsprechend müssen wir arbeiten und versuchen, dass hinterher was Gutes rauskommt, damit wir eben weiterhin in Richtung uns eines Paradieses entwickeln können, statt eine Gesellschaft in die Hölle führt.
Was empfindest du dann, wenn du hier auf der CeBIT bist? Ich meine, es geht ja hier viel um Technik. Bisher haben wir hier über Politik geredet. Was macht denn die Technik?
Ich bin ja nun ein ganz alter CeBIT-Heroe und habe hier schon im Computercamp und bei Chancen 2000 eigene Stände gehabt. Ich mag die CeBIT, also ich finde das auch toll, sich mit Technik zu beschäftigen. Ich habe aber immer noch ein bisschen Angst vor den vielen Technikern, die so sich komplett dem verschließen, dass eben das, was sie da tun, also bei digital vernetzten Dingern, also das ist für mich so das, was grundsätzlich böse ist. Also wo Techniker müssen begreifen, dass in dem Bereich in der digitalen Vernetzung Technik nicht mehr neutral ist und dass es darauf ankommt, was man damit macht, sondern dass sie grundsätzlich böse Elemente hat, wenn ich nicht daran denke, dass ich diese wegprogrammiere. Also, und das hat sich leider hier noch nicht durchgesetzt und das sehe ich immer noch auf der CeBIT und macht mir Angst.
Ohne Technik kann die Menschheit nicht mehr existieren, aber mit Technik müssen wir erst lernen zu existieren.
Das ist wunderschön gesagt.
Ja, dann schönen Dank, dass du hier die Zeit geopfert hast, zu uns zu Besuch gekommen. Es ist klasse und wir sollten wirklich sehen, dass wir unsere Freiheit weiterhin so aktiv schützen, so wie ihr es uns vorgemacht habt. Dankeschön, Pasolun.
Vielen Dank.
Sicherheit und CeBIT, das ist in diesem Jahr zumindest ein Wort geworden. Zu Gast bei uns hier im Studio, im CeBIT-Studio, ist Professor Backes. Und er kommt aus Saarbrücken, hat einen Lehrstuhl dort für Computersicherheit.
Und Kryptographie. Mhm,
richtig. Und hat uns was Schönes mitgebracht. Wir haben das eben auf der Bühne aufgebaut und dem Publikum gezeigt. Und vielleicht erklären Sie nochmal, was Sie da gemacht haben. Es ging dabei auch um ein Teleskop, was Sie mitgebracht haben.
Ganz genau. Ich habe Ihnen ein Teleskop mitgebracht. Was wir gemacht haben, ist, wir haben versucht, von außerhalb von Gebäuden Bildschirminhalte zu erschnüffeln auf kreative Art und Weise.
Das muss man aber nicht, um sie nachher zu verwerten, oder?
Nein, selbstverständlich nicht. Wir haben es nur mit eigenen Bildschirminhalten probiert. Im Wesentlichen ist es so, dass der Bildschirm normalerweise weggedreht ist vom Fenster. Das heißt, die Informationen des Bildschirminhaltes strahlen in das Innere. Sie können von außen nicht draufschauen.
Macht ja auch Sinn. Von draußen kommt die Helligkeit und dann sieht man meist nichts auf der Mattscheibe.
Absolut, absolut richtig, absolut richtig. Und was wir gedacht haben ist, wenn irgendwo in der Gegend des Bildschirms Objekte sind, die reflektieren, Also entweder Brillengläser oder Teekannen oder was immer gerade auf Ihrem Tisch rumliegt, schauen Sie sich um. Ich bin fast sicher, Sie werden einiges finden, was geht. Das ist staunlich.
Glas steht hier.
Glas geht richtig gut. Löffel.
Hier so ein Löffel in der Tasche.
Löffel gehen. Brillengläser sind prädestiniert, sogar Ihr Auge spiegelt. Das heißt, die Pupille spiegelt gut.
Man sieht es bei den Pokerspielern, im Gegensatz zu den Hobbyspielern, haben die ihre Karten immer auf dem Tisch liegen und schauen nur mal so ganz kurz darunter, weil die immer Angst haben, würden sie die hochhalten, dann könnte der Gegenüber in den Pupillen oder
kann
in den
ja
Gläsern
auch
etwas lesen.
Ja, kann er ja auch.
Ganz genau, das ist die zugrunde liegende Idee. Und wenn Sie die Idee mal haben, dann wollen Sie natürlich hingehen, nicht aus einem Meter die Reflexion haben, sondern aus 10 oder noch weiter. Das heißt, dann kommen Sie auf die Idee, Sie nehmen sich ein handelsübliches Teleskop, was nicht viel kostet. Unseres hat 300 Euro gekostet. Und Sie gucken mal, wie weit können Sie weggehen und was können Sie noch lesen.
Wir haben das damals mal in den 80er Jahren, haben wir das probiert mit der sogenannten komprimierenden Strahlung. Und haben dort Bildschirme abgehört, elektromagnetisch abgehört. Denn was da auf dem Bildschirm passiert, was da in den Zeilentrafo passiert und so weiter, das wird ja auch der Umgebung mitgeteilt.
Ja, der Zeilentrafo bringt keine Informationen außer der Zeilenfrequenz.
Ja gut, aber es gibt ja die Informationen.
Die Informationen, ja klar, die kommen über die Signalwege, die werden auch direkt über die Bildröhre abgestrahlt. Ja. Und die kann man im UHF-Bereich empfangen und konnte sie recht gut wieder sichtbar machen.
Also ist das jetzt noch einfacher, rein optisch?
Genau, es ist die, also genau wie Sie gesagt haben, was man früher oft gemacht hat, war Abstrahlung im Sinne von elektromagnetisch. Das konnte man gut messen, das hat tolle Resultate gegeben. Es gibt auch Sachen basierend auf Ton, wo Sie quasi hören, wie jemand tippt und so weiter und so fort.
Und eine Tastatur hat die eine eigene...
Jede Taste klingt verschieden. Also im Prinzip eine Tastatur ist sowas wie eine Membran, wie bei einer Trommel. Wenn Sie in die Mitte hauen, macht es anders als wo als am
Anfang. Hört man das?
Ja, natürlich.
Das man hört es, aber ich glaube, das pure Auge wird es nicht unterscheiden können. Ja, aber wenn Sie es sauber genug mit dem Rechner machen, dann kann man es unterscheiden. Das Lustige daran ist im Prinzip, das kann man recht gut abschirmen. Ich meine, Kabel können Sie isolieren, wenn Sie wollen. Sie können Keyboards kaufen, die keine Töne machen. Das gibt es alles schon und so weiter und so fort. Und was wir gemacht haben, ist das Ganze auf optische Sachen anzuwenden.
So, und da haben Sie uns Ergebnisse gezeigt, die sind schon frappierend, was wir da gesehen haben.
Also wir waren überrascht. Also wir hatten eigentlich zwei Sachen erwartet. Wir hatten erwartet, wir sehen nur kleine Teile des Bildschirms, das erwartet jeder. Und das Zweite ist, wir haben erwartet, dass das unscharf ist. Also dass man es also aus 10 Metern Distanz mit günstigen Teleskopen nicht in der Lage sein wird, Schriften oder sowas zu lesen. Und das stimmt nicht. Das heißt, Sie können recht kleine Schriften, 12 Punkt, 14 Punkt, können Sie sauber aus 10 Metern in vielen Objekten lesen. Und das für 300 Euro. Und das ohne Expertenwissen, ohne komplizierte Bildnachbearbeitung, nur ein bisschen entzerren, ein bisschen spiegeln, ein bisschen Kontrast.
Wie macht man das entzerren? Sie brauchen hier spezielle Programme eigentlich, um die Wölbung von einer Kaffeekanne oder einer silbernen Teekanne da wieder rauszurechnen.
Also momentan haben wir nicht mal spezielle Programme benutzt. Wenn wir das machen, und das werden wir tun, wird das alles noch ein bisschen besser werden. Momentan ist es so, wir haben oft Objekte gehabt mit noch recht guter Oberfläche, wie zum Beispiel Teekannen. Das heißt, das Bild ist nur minimal verzerrt. Das kann man im Wesentlichen lassen und dann gibt es einfach Standardprogramme, die Sachen minimal wieder entzerren im gewissen Winkel. Wir haben noch nicht angefangen, spezielle Software zu benutzen. Und wenn man das macht, erwarten wir, dass man gewisse Resultate nochmal ein gutes Stück besser kriegt.
Das wäre also nur Photoshop im Moment, oder?
Momentan
so.
Ist es, also es ist ziemlich viel Arbeit, mal die richtigen Einstellungen für das Teleskop zu finden. Es ist ziemlich viel Gefriemel, wie man auf gut Deutsch sagt, dass man die ganzen Einstellungen hat, die Abstands und die ganzen Adapter und so weiter und so fort. Aber dann ist es klassisches Photoshop. Und da ist noch Raum. Da ist wirklich Raum, es besser zu machen, gerade mit dem Auge, wo alles so ein bisschen verwischt. Da braucht man jetzt langsam tiefere informatische Algorithmen, um es besser hinzukriegen.
Wir leben ja in einer Welt mit Reflexionen. Überall haben wir Reflexionen, die nehmen wir so gar nicht bewusst wahr. Wenn wir uns darauf konzentrieren, sieht es anders aus. Was ist mit Fensterscheiben? Kann man Fensterscheiben auch als Reflektor verwenden und da, wenn man darauf fokussiert, etwas abnehmen? Oder mit glatten Wänden oder spiegelnden Holzpaneelen, geht sowas auch?
Also daran arbeiten wir gerade und das ist hochspannend. Ich meine, die eine Abwehrmaßnahme, die natürlich in den Kopf kommt, ist, sie nehmen alles vom Tisch weg, was reflektiert. Das wäre das Erste, was man machen würde. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den Bildschirm mal auf die weiße Wand hinter uns abstrahlen lassen. Eine ganz normal weiß gestrichene Wand, die für das menschliche Auge nicht wirklich reflektiert. Also die ist ein bisschen heller, aber das ist keine Reflexion. Und selbst das kann man knipsen und kann dann also Algorithmen für Bildwiedererkennung drauf anwenden. Und selbst die können an einer weißen Wand rückwärts rechnen, was auf dem Bildschirm war. Das klappt noch nicht so richtig toll. Sie können nur ganz große Buchstaben zurückkriegen. Aber prinzipiell ist es eigentlich sogar möglich, ihr weißes T-Shirt zu filmen, wenn sie davor sitzen und auf dem Bild von dem T-Shirt rauszurechnen, was auf dem Bildschirm war.
Es gibt da gar keinen Schutz dagegen. Denn ich brauche ja einen Bildschirm, damit ich lesen kann, was der Computer mir erzählen will. Und wenn ich den ausschalte, dann nutzt mir der ganze Computer eigentlich nichts mehr. Gibt es überhaupt einen Weg, wo Sie sagen, wir müssten in sicherheitsgefährdeten Bereichen da und darauf achten, dass wir
Fenster zumauern. Die Fenster zumauern.
Ich denke, Herr Back hat recht. Ich denke, Sie können ja überlegen, also von dem Bildschirm ins Auge, wie Sie gesagt haben, das können Sie nicht blocken. Wenn Sie das blocken, sehen Sie den Bildschirm nicht mehr. Das macht keinen Sinn.
Ja doch, bei Politikern. Die machen bei den meisten Problemen die Augen zu.
Das könnte helfen. Aber ich denke, in dem Fall, was Sie tun können, ist natürlich einfach nur die Sicht vom Teleskop auf das reflektierende Objekt unterbinden. Und das heißt in der Praxis Vorhänge zu. Natürlich nur, wenn es einen konkreten Verdacht besteht oder man wirklich geheime Daten hat. Aber dann braucht man im Prinzip optischen Schutz zwischen Teleskop und Reflektor.
Und die Sachbearbeitung von solchen Daten nicht unten im Erdgeschoss zu machen, denn da kann man eher von oben runter gucken, die möglichst nach oben zu legen.
Das ist natürlich eine Sache, die Sie machen können, das ist richtig. Das heißt, wenn Sie ein hohes Büro haben, ich meine, Sie brauchen natürlich von dem Teleskop ein direktes Sichtfeld auf das Objekt, was reflektiert. Das ist einfach klar. Andersrum, was wir nicht geprüft haben, aber ich würde es zumindest nicht komplett ausschließen, selbst wenn ich von unten strahle, könnte ich eine Doppelreflexion haben, dass ich irgendwie von da auf die T-Kanne und weiter. Wird wahrscheinlich nicht so einfach gehen, also aber doch. Selbst das kann man nicht komplett ausschließen.
Zumauern.
Das oder verspiegelte dann. Scheiben oder Fan oder Rollläden.
Ja, und da kommt ja noch mehr dazu dann, ne, bei Scheiben. Da muss ich ja noch ein weißes Rauschen drauflegen, damit ich nicht mit einem Laser die Reflexion der Scheibe
oder ja, im Moment, das ist ja im Grunde genommen abhören. Die Scheibe schwingt ja im Rhythmus der Töne.
Aber das gehört ja alles mit dazu.
Das gehört
zu einer Absicherung.
Genau, das gehört alles dazu. Also es gibt vielfältige Arten und Weisen, wie sie abgehört werden. Das hier ist eine weitere, die wir sehr kreativ halten. Aber Sie haben recht, zum Beispiel Töne abhören geht sehr kreativ. Töne geben Schallwellen, die machen Fenster zum Vibrieren. Das heißt, wenn ich außen die Vibrationen am Fenster messe, kriege ich mit, was drinnen gesprochen wird. Und das muss man auch beschützen, klar.
Das ist ja gar kein Problem, sowas zu machen. Da nimmt man einen Laser aus dem alten Laserdrucker, fokussiert den ein bisschen, der ist unsichtbar, schießt ihn auf eine Scheibe und empfängt die Reflexion. Und da habe ich schon... kann ich demodulieren und höre alles, was... Aber das macht das Militär, das machen unsere Geheimdienste.
Die Vorstände machen das auch und die haben dann immer noch ein Radio in dem Raum. Und wenn das Radio einen Ton von sich gibt, dann ist irgendwas kaputt, dann kommt von irgendwoher kommen die Radiostrahlen rein. So, Sie haben noch genug zu tun, würde ich sagen. Im nächsten Jahr geht es weiter mit der Sicherheit für Computer. Das ist ein Arbeitsfeld, was niemals aufhören wird.
Es wird niemals aufhören, niemals. Nein, das ist klar. Es gibt immer neue Bedrohungen, auch die alten sind nicht komplett gelöst. Es kommen immer neue Fragen von der Öffentlichkeit bezüglich Sicherheit und Datenschutz. Es wird weitergehen.
Sie wissen aber noch nicht, was die nächste CeBIT bringt oder was Sie mitbringen.
Nein, aber ich werde was mitbringen.
Die ultimative Sicherheit wäre die direkte Schnittstelle ins Gehirn. Die ist kaum abhörbar und nicht absehbar. Schönen Dank erstmal für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Ja, Sicherheit war in dieser Sendung unser Thema. Sicherlich nicht das klassische Thema für eine CeBIT, da erwartet man Neuigkeiten. Aber wir sind ja auch heute den ersten Tag erst hier. Wir müssen jetzt morgen ein bisschen rumlatschen. Vielleicht können wir morgen Abend schon viel, viel mehr erzählen und haben auch die ersten Knaller dabei.
Ich wünsche mir das auch, dass das passiert. Also im Rückblick auf die CeBIT war es eigentlich immer so, dass wir fast am letzten Tag irgendwo einen kleinen Stand fanden. Mhm. Und da fanden wir eine ganz tolle Sache, die wir während der ganzen Zeit nicht gesehen haben.
Ja.
Damals waren es ja zum Teil 8.600 Aussteller. Dieses Jahr sind es etwa um die 5.000. Und jetzt kommt wieder meine Rechnung. Achtung, 5.000 Aussteller. Jeder Aussteller hat einen Tapetentisch von 3 Meter Länge, sind 15 Kilometer. 5.000 mal 3. 15 Kilometer, wenn man die Aussteller nebeneinander stellt. Wenn wir in einer halben Stunde mit unserer Sendung da vorbeifahren würden, mit der Kamera oben drauf, um alles zu zeigen, dürften wir maximal mit 30 Kilometer pro Stunde fahren. Und ich habe hier in der CeBIT solche Schilder gesehen, 30 km stand da drauf. Ob die darauf hinweisen?
Tja, und wie viele Tapetentische brauchst du dafür?
5.000.
Gut. Hat doch aufgepasst. Ja, also die Rechnung, die haben wir vor Jahren schon mal gemacht. Ich denke auch, dass sich sicherlich die eine oder andere Sache hier so langsam überlebt. Es gibt sehr, sehr viele Stände, die bestehen einfach nur aus so einer weißen Hütte. Da sitzt einer drin vor einem Computer mit einem Display und hat vielleicht ein oder zwei Teile Hardware in der Hand und erklärt den Leuten dann, was sie wo und wie kaufen können und was es kostet.
Manchmal ist aber auch keiner in der Hütte
drin. Manchmal ist auch keiner drin, ja.
Ja.
So langsam wird wohl in Teilbereichen diese Messe auch abwandern ins Internet. Warum soll denn jemand aus China, aus Bulgarien, aus Bolivien, aus, was weiß ich, Mexiko habe ich hier gesehen, warum sollen die hierher kommen, um viel, viel Geld auszugeben, wenn sie die Sachen auch vernünftig im Internet präsentieren könnten?
Ja, das ist ein Trend überhaupt. Alle Messen haben ja zu kämpfen, bis vielleicht auf die Gamescom in Köln, die jetzt umgelagert wird, da kommen die Leute noch selbst hin, weil sie da was tun können.
Ja.
Die können da spielen.
Ja.
Aber die anderen Zeigemessen, die werden alle ihre großen Probleme bekommen und das werden wir auch noch spüren.
Ja, und eine Sache finde ich schlimm. Der Eindruck ist in der Masse wirklich entstanden, dass die CeBIT ja den Privatanwender und den Hobbyisten und den Nachwuchs gar nicht will. Die will ja nur Geschäftsleute haben. Und das ist vielleicht auch ein Teil, dass hier kein neues Leben reinkommt.
38 Euro Tageseintritt ist auch nicht für jedermann das Richtige.
Das ist eine Frechheit, wenn du mich fragst.
Gut, mit der Dann Frechheit hören wir auf.
Frechheit, Daumen hoch.
Und EBIP.
CeBIT.
EBIP.
Hör auf am Zanken. EBIP.
CeBIT.
CeBIT, in die BIT kommst du auch noch. Tschüss zusammen.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Wolfgang Nölke. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.
Der Computer Club 2 und GData sind Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Hersteller ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung für Notebooks entwickelt, die vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt, inklusive Datenverschlüsselung, Notebook-Schloss und Backup. Die neue Security-Suite für Notebooks läuft unter Vista, XP und Windows 2000 und wird zur CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.